Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Damen und Herren Sachverständigen, ich eröffne die 106. Sitzung, öffentliche Anhörung. Ich darf Sie alle noch einmal ganz herzlich begrüßen. Ich begrüße selbstverständlich alle Anwesenden, die Dame und die Herren Sachverständigen. Bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich Sie aus zeitlichen Gründen nicht einzeln begrüße. Die heutige Sitzung findet wie vereinbart im hybriden Format unter Vollpräsenz der Mitglieder statt. Ich begrüße alle Kolleginnen und Kollegen, also die Kolleginnen und Kollegen im Saal. Außerdem ein herzliches Willkommen an die Gäste auf der Tribüne. Gegenstand der Anhörung heute ist der Antrag der Fraktion der CDU/CSU. Modernisierung des deutschen Unternehmenssteuerrechts voranbringen. Das ist die Bundestagsdrucksache 20.11.954. Soweit Sie als Sachverständige dem Finanzausschuss vorab schriftliche Stellungnahmen zugesendet haben, sind diese an alle Mitglieder verteilt worden. Sie werden auch Bestandteil des Protokolls der heutigen Sitzung. Für das Bundesministerium der Finanzen darf ich hier im Saal Herrn Regierungsdirektor Kreuziger begrüßen. Ferner begrüße ich die Vertreterinnen und Vertreter der Länder, die eventuell zugeschaltet sind. Zum Ablauf der Anhörung. Für die Anhörung ist ein Zeitraum von 1 Stunde und 30 Minuten vorgesehen, also bis ca. 16.30 Uhr. Ziel ist es, möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zur Fragestellung zu geben. Daher hat sich der Finanzausschuss in dieser Legislaturperiode für folgendes Verfahren entschieden. Die vereinbarte Gesamtzeit wird in Einheiten von jeweils 5 Minuten unterteilt. Die Anzahl der Einheiten richtet sich nach der Größe der Fraktionen im Bundestag. Auch die Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe Die Linke, wenn sie denn da sind, würden ein Zeitfenster von 5 Minuten erhalten. In diesem Zeitraum von 5 Minuten müssen sowohl Fragen als auch Antworten erfolgen. Wenn mehrere Sachverständige gefragt werden, bitte ich darauf zu achten, dass den folgenden Experten ebenfalls Zeit zur Antwort bleibt. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen zu Beginn ihrer Frage immer die Sachverständigen zu nennen, an die sich die Frage richtet. Bitte nehmen Sie, wenn möglich, zumindest am Anfang bei einem Verband nicht die Abkürzung, sondern den vollen Namen, um Verwechslungen zu vermeiden. Die Fraktionen werden gebeten, soweit nicht bereits geschehen, ihre Fragesteller bei mir anzumelden. Die heutige Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen auf Kanal 4 und im Internet per Livestream übertragen. Anschließend ist die Aufzeichnung der Anhörung in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Zur Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Zu diesem Zweck wird die Anhörung aufgezeichnet. Ich gehe davon aus, dass Sie mit der Aufzeichnung einverstanden sind. Zur Erleichterung der Protokollierung anhand der Tonaufzeichnung werde ich die Sachverständigen vor jeder Abgabe einer Stellungnahme namentlich aufrufen. Ich darf alle bitten, die Mikrofone zu benutzen und sie am Ende der Redebeiträge wieder abzuschalten, damit es nicht zu Störungen kommt. Da die Bildübertragung ins Internet an die Nutzung des Mikrofons gekoppelt ist, bitte ich Sie, Ihr Mikrofon nicht bereits vor dem Redebeitrag zu verwenden. Ich weise darauf hin, dass das Mitschneiden der Sitzung, also Bild- und Tonaufnahmen durch Dritte, untersagt sind. Dann wollen wir auch mit der Anhörung beginnen, mit der SPD, und zwar mit Kollegen Malvi, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe mich schon auf die heutige Anhörung gefreut, weil wir heute vieles erfahren werden. Meine erste Frage würde an Christoph Trautvetter gehen. Im Antrag der Union steht ja einiges. Da steht drin, dass das deutsche Steuerrecht veraltet ist und einer grundlegenden Reform bedarf. Und dass auch insbesondere die Steuerlast international zu hoch sei. Und deswegen schlagen Sie ja Senkungen des Unternehmenssteuersatzes unter anderem vor auf thesaurierte Gewinne auf 25%. Meine Frage wäre, haben denn frühere Senkungen der Unternehmenssteuersätze, die es gab, gerade für die thesaurierten Gewinne, neben der signifikanten Belastung für die öffentlichen Haushalte dazu geführt, dass im Gegenzug wirklich auch Reinvestitionen in den Betrieben, auch in den großen Unternehmen entstanden sind? Oder mündeten die Entlastungseffekte eher in anderen Bereichen?
Bitte, Herr Trautvetter.
Ja, vielen Dank für die Frage. Erlauben Sie mir eine kurze Vorbemerkung. Der Vorschlag der Union, die Steuern für thesaurierte Gewinne zu senken, betrifft vor allem ja die, die Milliardenvermögen aufgebaut haben und von den Vermögenseinkommen dann profitieren, und ausländische Großkonzerne, die hier in Deutschland Unternehmenssteuern zahlen. Für diese Gruppen den Steuersatz faktisch um 6 Prozentpunkte zu senken, ist aus unserer Sicht nicht zeitgemäß. Es gab in den letzten Jahrzehnten einen langen Unterbietungswettbewerb. Der hat dazu geführt, dass Deutschland eines der Länder war, die in diesem Unterbietungswettbewerb den Steuersatz am weitesten gesenkt haben, um mehr als 20 Prozentpunkte. Der ist aber mittlerweile am Ende. Die OECD hat festgestellt, dass 2023 das erste Jahr war, wo mehr Länder den Unternehmenssteuersatz erhöht haben, anstatt ihn zu senken. Und auch mehrere Länder in der G20, Brasilien, Frankreich, Südafrika, haben erkannt, dass diese Begünstigung von thesaurierten Gewinnen dazu führt, dass Milliardäre einen niedrigeren Steuersatz zahlen als der durchschnittliche Angestellte, und wollen das mit einer Milliardärssteuer ändern. Deswegen passt dieser Vorschlag nicht in die Zeit, sondern spricht diesem Ziel entgegen. Zu Ihrer Frage, was haben wir aus den letzten 20 Jahren gelernt? Aus meiner Sicht leider noch zu wenig. Es gibt wenig belastbare Studien dazu, was in den einzelnen Unternehmen mit den angesparten Gewinnen passiert ist. Man kann die Forschung, glaube ich, so zusammenfassen, dass diese Steuersenkung um mehr als 20 Prozent tatsächlich dazu geführt hat, dass in den deutschen Unternehmen überdurchschnittlich hohe Gewinnrücklagen aufgelaufen sind, dass diese aber nicht gezielt in Zukunftsinvestitionen geflossen sind. Das sehen wir an den Studien, die zeigen, dass der Effekt auf Wachstum und Investitionen von solchen dauerhaften Steuersenkungen relativ gering ist. Man sieht das auch theoretisch. Mit dieser Steuersenkung werden eben auch Gewinne begünstigt, die im Unternehmen angespart werden, als in kurzfristige Finanzanlagen angelegt werden, also quasi als Cash im Unternehmen einbehalten werden und eben nicht reinvestiert werden. Und es werden auch Gewinne begünstigt, die in Holdinggesellschaften angespart werden und angehäuft werden. Wie gesagt, es gibt leider noch viel zu wenig Forschung, was konkret in den Unternehmen mit diesen Gewinnen passiert ist. Aber ich will es mal an zwei Beispielen verdeutlichen, warum dieser Reformvorschlag nicht zu den erhofften Wirkungen führen wird. Das erste Beispiel BMW, glaube ich, ein Unternehmen, was für einen relativ relevanten Teil der Gewinne in Deutschland verantwortlich war. Die haben in diesem Zeitraum seit 1999 etwa 80 Milliarden Euro Gewinnrücklagen aufgebaut, 40 Milliarden Euro Dividenden ausgeschüttet. Das hat uns steuerlich so knapp 30 Milliarden Euro gekostet. Und diese Gewinnrücklagen sind vor allen Dingen in den Kauf von Joint-Venture-Partnern in China, Konsumentenkredite in China und anderen Ländern geflossen, aber eben nicht in Investitionen hier im Land. Und wenn man die Börse fragt, dann ist BMW heute 50 Milliarden Euro wert, obwohl es 80 Milliarden Euro Gewinnrücklagen gibt. Also dieser Multiplikatoreffekt, den man sich von solchen Investitionen erhofft, ist offensichtlich in dem Fall nicht eingetreten. Und das ist, wie gesagt, glaube ich, ein relativ repräsentativer Fall. Das zweite Beispiel, genauso relevant, die großen Digitalkonzerne Google, Microsoft und Co., die würden durch diese Steuersenkung etwa 60 Millionen Euro Steuern sparen in Deutschland. Ihr effektiver Steuersatz auf die in Deutschland erwirtschafteten Gewinne würde durch diese Steuersenkung von etwa 3,5 auf 3 Prozent sinken. Das heißt, auch da ist kein relevanter Investitionsanreiz durch diese Steuersenkung zu erwarten. Und es würde insgesamt sehr viel mehr Sinn machen, durch Steuersenkung ganz gezielt Zukunftsinvestitionen hier in Deutschland anzureizen.
Vielen Dank für die CDU-CSU. Kollege Günzler.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auf die einzelnen Punkte, Herr Trautwetter, werden wir bestimmt noch in der Diskussion kommen. Ich würde erst mal allgemein beginnen und Frau Professor Schanz fragen. Sie waren ja Mitglied der Expertenkommission Vereinfachte Unternehmenssteuern, die netterweise das Bundesfinanzministerium eingerichtet hat, die auch einen guten Bericht vorgelegt hat. Ich glaube, einige andere hier anwesend haben dort auch mitgearbeitet. Und wenn ich den Bericht richtig gelesen habe, heißt es dort, dass unser Unternehmenssteuerrecht ineffizient sei, überbürokratisch sei und sich im Wesentlichen mit Missbrauchstatbeständen beschäftigt. Und das müsse man ändern. Von daher die konkrete Frage, was muss sich ändern? Und sehen Sie Überschneidungen zwischen dem Ergebnis der Kommission und unserem vorliegenden Antrag?
Bitte, Frau Professor Schanz.
Ja, vielen Dank für die Frage. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, wir haben den Bericht vorgelegt der Expertenkommission. Wir haben, wie es richtig dargestellt wurde, ja auf viele Missstände hingewiesen und Reformbedarf gesehen. Und wir sehen jetzt auch in dem vorliegenden Antrag, der heute hier zur Diskussion steht, dass es sehr große Überschneidungen gibt. Ich würde sagen, wir gehen sogar noch ein ganzes Stückchen weiter in der Expertenkommission. Das ist noch dieses heute vorliegende Papier ist noch überhaupt nicht das, was wir als Ende sehen. Ich möchte zunächst mal auf einen Punkt eingehen, und das ist der Steuersatz. Herr Trautvetter, weil Sie gerade die Reformen beschrieben haben, die habe ich auch genau gesucht, und diese Untersuchung ist auch mit eingeflossen in den Bericht der Expertenkommission. Es gab Änderungen, es gab ja auch in einigen Ländern schon wieder Anstieg. Aber die Frage ist nicht nur, wie haben sie sich verändert, sondern wo stehen jetzt die Länder? Und es ist ganz klar, dass Deutschland wirklich heraussticht in der Höhe der Belastung. Wir haben von den größten untersuchten Ländern weltweit wirklich nur Japan in ähnlicher Größenordnung, ansonsten nur Deutschland und dann ganz lange gar nichts. Das heißt, es scheint, ich nenne es fast wie so ein Common Sense zu sein, zwischen unseren größten Wettbewerberstaaten hier ein Niveau von 25% zu haben. Da treffen sich sehr viele. Vielleicht sind sie auch durch Anstieg wieder dahin gekommen. Das trifft bei einigen zu, aber sie gehen eben nicht über die 25% hinaus. Viele sind weit darunter. Der Steuerhöhe ist aber nur ein einziger, ich würde sagen, kleiner Baustein, sowohl in dem Papier, das hier heute vorliegt, als auch in dem Bericht der Expertenkommission. Und daher würde ich diese Diskussion überhaupt nicht überbewerten wollen. Man kann die sogar fast zur Seite schieben und sagen, was sind sonst Punkte? Und es geht um ganz viel Bürokratie. Und das haben wir haben auch viele Interviews mit Unternehmen gemacht. Wir haben auch viel mit Finanzverwaltung gesprochen. Und ein großes Problem ist nicht die Höhe der Steuerbelastung, sondern absolut die Bürokratie, die Dokumentationsverpflichtungen, die aufgebaut wurden, die Compliance-Risiken, die auch daraus dadurch bestehen für Unternehmen. Und in Umfragen wird immer wieder angeführt, dass das auch ein wesentlicher Grund ist, nicht in Deutschland weiter investieren zu können. Das heißt, hier muss ganz viel getan werden, um Bürokratie abzubauen, um es effizient möglich zu machen, hier unternehmerisch aktiv zu sein. Und der Reformbedarf, den sehen wir, sehen wir extrem. Man kann natürlich diskutieren, es gibt doch Steueraufkommen auch heute. Warum muss man dort über weitere Reformen sprechen? Aber da möchte ich noch mal ganz kurz ausholen und betonen, momentan haben wir Steueraufkommen. Das beruht auf Effekten aus der Vergangenheit. Das beruht auf Investitionen aus der Vergangenheit. Aber alle Indikatoren, die in die Zukunft weisen, sind es Patentanmeldungen, Kapitalflüsse, Rankings, wie kompetitiv steht Deutschland da. Bei all denen kommt raus, dass es eben gerade kritisch ist, dass Deutschland wirklich massiv runterfällt. Und auch das führt uns wieder zu dem Punkt zu sagen, hier muss was getan werden. Hier muss das Steuerrecht verbessert werden. Und da kommen wir genau zu diesen Vorschlägen eben. Digitalisierung, Verbesserung. Ich nehme mal gerade aus dem Antrag heute hier in der Betriebsprüfung bei Quellensteuerverfahren, in der Administration vieler Punkte wie der Forschungszulage, die wir eben auch in der Expertenkommission aufgegriffen haben und die besser laufen müssen, damit man in Deutschland investieren kann. Die gute Nachricht daran ist, diese Probleme sind hausgemachte Probleme. Das ist nicht so, dass man sagt, das ist eine problematische Weltwirtschaftslage, da können wir eben nichts tun, sondern das sind Punkte, an denen man wirklich reformieren kann, die also, wie hier vorgeschlagen und bei der Expertenkommission, wirklich angegangen werden können, wo Bürokratie ganz stark abgebaut werden kann.
Danke schön. Für Bündnis 90 Die Grünen, Kollege Dr. Schäfer, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich darf in meiner Frage Herrn Professor Dr. Eichfelder von der Otto von Guericke Universität Magdeburg adressieren und darf Sie in dieser ersten Runde fragen, welche Maßnahmen aus Ihrer Sicht ergriffen werden sollten, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands jetzt möglichst schnell zu verbessern. Welche Rolle spielen dabei aus Ihrer Sicht die Unternehmenssteuersätze und wie könnten dabei gezielte Sonderabschreibungen zur Förderung von Investitionen beitragen?
Bitte, Herr Professor Eichfelder, Sie sind digital zugeschaltet.
Vielen herzlichen Dank. Also ich kann leider nur digital teilnehmen, weil wir diese Woche Semesterstart haben und da ist sozusagen in Magdeburg viel los. Ein grundsätzlicher Punkt, glaube ich, den wir uns auch im Finanzausschuss hier klar machen sollten, ist, dass Unternehmenssteuern nicht der wichtigste Standortfaktor für Unternehmen sind. Es ist ein Standortfaktor unter vielen, Aber andere Standardfaktoren sind eben deutlich wichtiger. Das sagen alle Befragungsstudien von Unternehmen, die ich zu dem Bereich kenne, auch aktuelle IHK-Befragungen. Also sowas wie qualifizierte Arbeitskräfte, Agglomerationseffekte von Industrieclustern, Innovationspotenziale, Digitalisierung, Infrastruktur, Kundennähe, Lohnniveau und so weiter. Das sind alles eben auch eigentlich die wichtigeren Faktoren. Trotzdem, und auch zum Beispiel, wenn man sich den Global Competitiveness Index anschaut vom Weltwirtschaftsforum, da gibt es 12 Einzelindikatoren, kein einziger davon ist Steuern. Der direkte Einfluss von Unternehmenssteuern auf diesen Indikator sind gerade mal 1,38%. Ja, also ich denke, das sollte man sich, also wenn man es so rausrechnet, wie die das gemacht haben, kann man auch kritisieren, ja, ist auch nicht perfekt, aber ich glaube, die grundsätzliche Message ist klar. Insofern, aus meiner Sicht, wenn wir jetzt eben Steueraufkommen stark senken, kann das auch ein Problem sein, weil es natürlich dann auch vielleicht öffentliche Ausgaben, die für andere Standortfaktoren wichtig sind, sagen wir mal Bildung, Infrastruktur, wir haben da große Probleme, eben auch sozusagen den Standort, die Standortattraktivität mindert. Deswegen aus meiner Sicht, wenn wir effizient sein wollen, dann müssen wir uns auf Maßnahmen konzentrieren, die eben möglichst effektiv, also mit einem möglichst geringen Verlust an Steueraufkommen, möglichst viele private Investitionen anregen und dabei bestenfalls die Standortattraktivität auch verbessern. Ja? Und hier kann ich sagen, was die empirische Literatur uns klar sagt, ist, dass eben Sonderabschreibungen, ja, also in den USA heißt das dann Bonus Depreciation, deutlich effektiver sind als Steuersatzsenkungen. Ja, also die Elastizitäten, die in dem Bereich geschätzt werden, liegen so zwischen 3,7 und 14. Also das sind wirklich gewaltige Werte. Wenn man das vergleicht mit Steuersätzen, da sind wir bei 0,2 bis 1. Also wir reden im Grunde hier über den Faktor 10. Ja, warum ist das so? Sonderabschreibungen sind viel zielgenauer. Es profitieren nur Unternehmen, die wirklich investieren. Die positiven Liquiditätseffekte fallen auch nur dann an, wenn die Investitionen auch getätigt werden. Das heißt, wenn die Unternehmen das Geld brauchen. Und diese zeitliche Beschränkung führt eben auch dazu, dass der Investitionsanreiz in dieser Förderphase besonders hoch ist. Ein schöner Nebenaspekt ist eben auch, dass diese Art von Förderung sich auf langlebige Investitionsprojekte konzentriert, die also eben auch für die Unternehmen dann langfristig natürlich hier eine Standortbindung bringen und langfristig auch eben auch natürlich Gewinne produzieren sollen. Und das sind eben zum Beispiel dann Investitionen in Immobilien, ja, wo wir auch große Bedarfe haben. Ja, ich habe da am Wochenende an einer Veranstaltung teilgenommen, wo es eben um Mietimmobilien ging, aber eben auch Bereiche, wo wir jetzt eben die ganze Zeit immer drüber reden. Infrastruktur, Digitalisierung, Energiespeicher, Energienetze. Wenn Sie sich die Abschreibungstabellen in diesen Bereichen anschauen, ne, dann haben Sie immer so, keine Ahnung, 20 Jahre, 15 Jahre, bei Kraftwerken 50 Jahre, 60 Jahre. Ja, also sehr, sehr lange Abschreibungsfristen. Und wenn wir hier wirklich große, also eben auch sehr großzügige Sonderabschreibungen machen, ne, und ich nehme mal jetzt als Beispiel sozusagen Sonderabschreibungen für den Aufbau Ost, ja, also das kann ich hier in Magdeburg auch ganz gut beurteilen, ja, und wenn Sie sich eben diese Sonderabschreibungen im Aufbau Ost anschauen, dann sehen Sie eben, dass das extrem viele langfristige Investitionen in Ostdeutschland gebracht hat, also es war ein sehr effektives Instrument, sieht man auch in Magdeburg, also wenn ich mir alte Bilder anschaue, also aus Bildbänden Anfang der 90er, da sieht das ziemlich wüst aus, und heute ist Magdeburg wirklich auch eine florierende und sehr schöne Stadt geworden.
Vielen Dank. Für die FDP, Kollege Herbrand.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank an die Expertinnen und Experten, dass Sie uns hier heute zur Verfügung stehen. Meine Frage richtet sich zunächst an Herrn Professor Dr. Röder von der Universität Mannheim. Herr Professor Röder, Sie waren ja auch Mitglied in dieser schon benannten Expertenkommission vom BMF. Der Antrag der CDU enthält ja durchaus einige Punkte, die auch die Expertenkommission adressiert hat. Ich nenne mal die rechtsformneutrale Besteuerung oder auch die Verlustverrechnung, die Ausweitung von Verlustverrechnungen. Jetzt ist die Expertenkommission aber durchaus auch an dem einen oder anderen Punkt zu anderen Ergebnissen gekommen. Vielleicht könnten Sie das auch mal ausführen und gerne könnten Sie auch weitere Ausführungen machen zu anderen Ergebnissen der Kommission, vor allem im Hinblick, meine ich, auf Vereinfachungen.
Bitte, Herr Professor Röder.
Sehr gerne. Also ich muss sagen, Die Ergebnisse unserer Kommission gehen gerade in den von Ihnen genannten Punkten, also Verlustverrechnung und die Verlustverrechnung und Rechtsneutralität, über das hinaus, was jetzt im Antrag der CDU-CSU-Fraktion gefordert wird. Also wir sehen in der Grundtendenz die gleichen Probleme, aber wir glauben, dass sogar noch umfassendere Lösungen erforderlich sind. Ja, also unser Steuerrecht ist in seiner gegenwärtigen Form tatsächlich ineffizient. Und diese beiden Punkte sprechen zwei zentrale Ineffizienzen an. Unser Steuerrecht behindert Unternehmen dabei, die für sie optimale betriebswirtschaftliche Struktur einzunehmen. Das liegt an der Rechtsformabhängigkeit der Besteuerung. Um diese Rechtsformabhängigkeit zu minimieren, schlägt jetzt die CDU-CSU vor, die bestehende Optionsmöglichkeit für Personengesellschaften zur Körperschaftssteuer zu verbessern. Das fordern wir auch. Und darüber hinaus fordern wir aber, dass auch Kapitalgesellschaften zur transparenten Besteuerung als Personengesellschaft optieren können sollten. Das wäre vor allen Dingen für junge, innovative Unternehmen, für Startups sinnvoll, die auf diese Weise ihre steuerlichen Anlaufverluste besser verrechnen könnten. Ein weiteres Problem ist die Diskriminierung von risikobehafteten unternehmerischen Tätigkeiten. Und das liegt daran, dass wir in Deutschland sehr restriktiv sind, was die Verrechnungsmöglichkeiten für Verluste anbelangt. Wir schlagen, wie das Papier der CDU-CSU-Fraktion vor, den Verlustrücktrag stark auszuweiten und erweitern und die Mindestbesteuerung abzuschaffen. Das hat den Effekt, dass der Staat sich auch stärker an steuerlichen Verlusten beteiligt. Ja, wenn wir unternehmerische Tätigkeiten nicht diskriminieren wollten, bräuchten wir eigentlich eine Negativsteuer auf Verluste. Ja, soweit geht kein Staat und das schlagen wir auch nicht vor. Aber indem wir einen großzügigeren Verlustrücktrag gewähren, erlauben wir zumindest Unternehmen, die in der Vergangenheit Gewinne hatten, über den Verlustrücktrag unmittelbar eine Liquiditätsspritze in Gestalt einer Steuererstattung zu bekommen. Und dass so etwas sinnvoll ist, haben wir ja gerade erlebt im Rahmen der Corona-Pandemie, als auch der Staat selber den vorübergehend leider nur den Verlustrücktrag ausgeweitet hat, weil dieses Instrument wesentlich zielgenauer wirkt und wesentlich weniger betrugsanfällig ist als ad hoc aufs Gleis gesetzte Corona-Zuschüsse. Wir wollen darüber hinaus auch, dass die Verlustverrechnung auch in anderen Fällen erleichtert wird. Bei sogenannten Mantelkaufgestaltungen schlagen wir Erleichterungen vor, die auch es Unternehmen erlauben würden, leichter ihre Strukturen anzupassen, ohne steuerliche Nachteile in Kauf zu nehmen. Und ein ganz wesentlicher Punkt, in dem wir eine Vereinfachung herbeiführen wollen, betrifft die Besteuerung von Personengesellschaften. Da gibt es momentan große Probleme durch das Rechtsinstitut des Sonderbetriebsvermögens. Das Sonderbetriebsvermögen ist etwas, das ein hohes Komplexitätsniveau aufweist und viel Rechtsunsicherheit und Gestaltungsbedarf auslöst und vor allen Dingen auch Umstrukturierungen erschwert. Denn um steuerlich begünstigte Umstrukturierungen durchzuführen zu können, müssen Sie Ihr Sonderbetriebsvermögen immer mit übertragen. Das scheitert manchmal daran, dass man gar nicht weiß, dass man Sonderbetriebsvermögen hat. Wenn es dann Jahre später im Rahmen einer Betriebsprüfung entdeckt wird, kann das katastrophale Steuerfolgen haben. Und dieses Problem würden wir gerne lösen, indem wir einfach das Sonderbetriebsvermögen ganz beseitigen.
Vielen Dank. Für die AfD, Kollege Stöber, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Kambeck von der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Deutschland befindet sich ja in einer Rezession und das im Prinzip schon seit 2 Jahren. Und ich habe ja gerade den Sachverständigen von SPD und Grünen gefolgt, die ja der Meinung sind, dass die Steuersätze da eine eher untergeordnete Rolle spielen. Das mag stimmen, wenn andere Standortfaktoren positiv wären. In Deutschland ist es aber so, dass andere Standortfaktoren wie zum Beispiel Energiekosten, Lohnnebenkosten, Digitalisierung etc. auch negativ sind. Ich unterhalte mich ja nicht mit Ihnen, sondern mit den Sachverständigen. Und dahingehend ist der Steuersatz in Deutschland schon relevant. Und wenn Sie mal den Vergleich, weil Sie gesagt haben, einer, ich glaube, Sie haben es gesagt, die Steuersätze ja gestiegen sind in Europa oder wie auch immer, da muss man ja von der Ausgangsbasis ausgehen. Ich sage Ihnen mal, die Steuersätze, die in Europa im Moment tarieren, das fängt an mit Ungarn mit 9%. Tschechei, Polen mit 15 und 19%. Ja, das vergleichen Sie mal mit den 30% von Deutschland. Ja, da denke ich mal, übrig sich die Frage, ob das ein Standortfaktor ist oder nicht. Und meine Frage wäre im Prinzip jetzt an Herrn Dr. Kambeck, über diesen Vorschlag der CDU hinaus mit den 25%, würden Sie das überhaupt als ausreichend betrachten? Also ich würde es nicht als ausreichend betrachten. Insbesondere auch im Hinblick darauf, dass wir ja einen Sondertatbestand haben in Deutschland mit der Gewerbesteuer, die es sonst eigentlich weltweit nicht gibt. Ja, wäre es nicht aus Ihrer Sicht auch sinnvoller, auch aus Sicht der Kommunen, die Gewerbesteuer abzuschaffen und zum Beispiel durch einen Zuschlag zur Einkommensteuer und einer einheitlichen Unternehmenssteuer zu ersetzen? Danke.
Bitte, Herr Dr. Kambeck.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Abgeordneter, für die Frage, die Sie fast selbst beantwortet haben schon. Aber ich will das gerne ergänzen. Ihre erste Frage, welche Rolle spielt die Steuerbelastung der Unternehmen als Standortfaktor? Wir sind der Auffassung, und das haben wir auch, stellen wir auch immer fest, wenn wir unsere Umfragen starten. Es kommt immer darauf an, wie man fragt. Also die IHKs, die ich kenne, die fragen, die bekommen die Rückmeldung, dass Bürokratie die größte Rolle spielt derzeit, was die Standortfaktoren anbetrifft. Und Bürokratie bedeutet für viele Unternehmen eben auch Steuerbürokratie. Steuerverfahren sind zu komplex. Das wurde ja schon gesagt. Und das ist ja eigentlich der Inhalt beider Berichte, die die beiden Kommissionen vorgelegt haben. Die Komplexität ist enorm und da steckt unglaublich viel Bürokratie drin. Und das belastet die Unternehmen zusätzlich dazu, dass natürlich der Steuersatz an sich auch eine Signalfunktion hat für den internationalen Wettbewerb. Da gibt es empirische Studien, die das auch gut belegen, aber immer in Ergänzung zur Bemessungsgrundlage. Und da steckt die Bürokratie drin, in der Bemessungsgrundlage, die definiert werden muss. Und da haben wir ganz großen Bedarf, hier voranzukommen. Aber ich glaube, es gibt gute Belege dafür, dass die Signalwirkungen der Steuersätze auch erheblich sind im internationalen Wettbewerb. Deshalb ist es richtig, so wie die Union das hier formuliert hat, dass man die 25% als Zielgröße nimmt. Aber wir ergänzen auch immer, es kommt eben auch auf die Bemessungsgrundlage an, nicht nur auf den Steuersatz. Also da muss beides, an beidem muss viel geändert, reformiert werden. Die Punkte sind ja genannt. Gewerbesteuer noch ganz kurz. Bei der Gewerbesteuer ist es so, dass wir da nicht für eine Abschaffung sind, aber für einen Ersatz durch eine kommunale Unternehmensbesteuerung beziehungsweise etwas breiter angelegt. Da gibt es ja seit Jahren Vorschläge. Ich glaube, im Kern stehen da die Vorschläge, an denen viele mitgewirkt haben, der Stiftung Marktwirtschaft. Dieses Vier-Säulen-Prinzip, da ist die Unternehmenssteuer, kommunale Unternehmenssteuer ist da eine Säule der kommunalen Besteuerung. Wir sind sehr dafür, dass die Kommunen ein Hebesatzrecht behalten, weil wir da eine ganz eindeutige Rückmeldung haben der Unternehmen, dass das auf regionaler Ebene das Band zwischen der Kommune und dem, was die Kommune als Leistung anbietet und dem, was an Steuerbelastung da ist, ganz erheblich ist. Also diese Besteuerungsebene braucht man und da würde das Zuschlagsmodell aus unserer Sicht doch zu kurz greifen. Aber vielleicht könnte es ein Element von weiteren sein. Das muss man dann noch mal genauer austarieren. Aber wie gesagt, kein Ersatz, sondern eine Reform der Gewerbesteuer. Die ist in der Tat dringend, weil in internationalen Vergleichen immer wieder deutlich wird, dass gerade die Gewerbesteuer, was die Kapitalgesellschaften anbetrifft, das Problem ist, dass die Steuerbelastung dann vergleichsweise hoch ist. Und bei den Personenunternehmen unter Einkommensteuer wird sie eben zum Problem, wenn sie unzureichend angerechnet wird bei der Einkommensteuer. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann für die SPD, Kollege Schröder, bitte.
Sehr geehrter Vorsitzender, vielen Dank. Zunächst einmal klar, der Rahmen ist wichtig. Wir haben gerade, der Rahmen ist wichtig für Unternehmen, um hier zu investieren, um hier gut wirtschaften zu können. Wenn ich meine IHK frage, dann sagen die zu mir im Ballungsraum München Wohnraum, öffentlicher wie privater. Wenn ich woanders hingehe, Fachkräftemangel, das ist natürlich schlecht dort, wo die AfD stark ist, da will keiner mehr hin aus dem europäischen Ausland. Insofern ist es der Rahmen, den wir auch haben. Wie sehr das Steuerrecht dort Einfluss hat, diskutieren wir gerade, ob es die Steuersätze sind oder auch andere Maßnahmen im Steuerrecht, die vielleicht gezielter sind. Und da ist eine Maßnahme enthalten in dem Antrag, nämlich die sogenannte stark degressive temporäre Turboabschreibung. Meine Frage geht an Florian Köbler von der Deutschen Steuergewerkschaft. Welchen Bedarf sehen Sie für eine degressive Turboabschreibung über das Instrument hinaus, das ja schon in der Wachstumsinitiative der Bundesregierung vorgesehen ist? Wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoll, solche degressive Abschreibung gezielt auf Investitionen in bestimmte zukunftsrelevante Bereiche, Digitalisierung, klimafreundliche Technologie zu begrenzen. Wir haben das ja mit der Investitionsprämie, was ja nicht gleichzusetzen ist mit einer Abschreibung, ja schon mal probiert. Und welche Vor- und Nachteile könnte dann solche Einschränkungen mit sich bringen?
Bitte, Herr Kübler.
Ja, sehr geehrter Herr Abgeordneter, meine Damen und Herren, zunächst mal ein ganz herzliches Dankeschön für die Fragestellung. Also Turbo-Abschreibung, ich würde mal einen Schritt zurückgehen. Das ist, wir haben vorher darüber gesprochen, welche Wirkungen hat beispielsweise der Steuersatz. Und die Frage für einen meiner Vorredner war dann, wie war es in der Vergangenheit und können wir darauf Rückschlüsse auf die Zukunft ziehen? Ich glaube, was wir bräuchten, und das ist eine starke Forderung von unserer Seite, ist ein Simulationsmodell. Also ich glaube, wir müssen in Deutschland endlich einen sogenannten digitalen Zwilling des steuerlichen Ökosystems bauen. Das ist in der heutigen Zeit technisch sehr leicht möglich, eben nicht mehr so sehr, also Personendaten raus, aber man kann dann sehr gut Simulationen fahren, wie sich welche politischen Entscheidungen auswirken, und zwar auf die Staatsfinanzen, aber auch auf die Arbeit beispielsweise der Steuerverwaltung oder der steuerberatenden Berufe. Sowas gibt es technisch, gibt es auch in anderen Ländern, in Deutschland leider noch nicht. Und ich glaube, gerade für solche Fragen wie jetzt nach der Turbo-Abschreibung wäre es sehr, sehr gut, wenn man das Ganze mal im Vorfeld durchsimulieren könnte, wie das Ganze auch wirkt. Klar ist eins, eine Turboabschreibung verursacht in der Steuerverwaltung Prüfaufwand, selbstverständlich. In Amerika hat man auf Forschung und Entwicklung mit der Modernisierung des Unternehmenssteuerrechts, glaube ich, sogar eine 100-prozentige Abschreibung teilweise zugelassen. Man ist davon, also man hat dann konträr darüber diskutiert. Es gibt auch Studien, die im Prinzip belegen, dass solche, und es ist ja dann eine Lenkungsmaßnahme, dass die gesamtwirtschaftlich zu falschen Allokationen führen. Das haben wir auch im Bericht der bürgernahen Einkommensteuer in dieser Expertenkommission gesagt, dass man hier schon auch aufpassen muss. Sie haben angesprochen jetzt das Thema auch, ob man das beschränken sollte, beispielsweise auf die Digitalisierung oder die Nachhaltigkeit. Da bin ich der Meinung, ja, ich glaube, wir brauchen ganz dringend Investitionen in diese Bereiche. Neben dem Fachkräftemangel, wir haben darüber gesprochen, ist die Digitalisierung, der schlechte Digitalisierungsstand in Deutschland einer der Hauptprobleme, die wir bekämpfen müssen als Standortfaktor für die Wirtschaft. Also hier muss dringend was getan werden. Aber klar ist eins, so eine Abschreibung, da profitieren natürlich diejenigen mehr, die auch am Ende des Tages Steuern zahlen. Also das hilft jetzt auch nicht unbedingt einem jungen Start-up-Unternehmen, die wir aber vor allen Dingen, sage ich jetzt mal, im Bereich der nachhaltigen Energien brauchen. Also ich denke da zum Beispiel an junge Berliner Start-ups, die in Kläranlagen Energie rückgewinnen, also Strom gewinnen wollen. Das sind tolle Initiativen, aber die sind halt noch in der Aufbauphase und denen hilft so eine Turboabschreibung jetzt auch nicht. Also von daher glaube ich, dass direkte Hilfen da oftmals sinnvoller sind. Trotzdem ist ganz klar, dass eine Turboabschreibung sinnvoll sein kann für die Steuerverwaltung, bedeutet das aber natürlich auch eine Herausforderung, um das zu prüfen. Und ganz kurz, um den Blick zum IDW zu sehen und auch zur Forderung von der CDU-CSU. Das führt natürlich dazu, dass die Steuerbilanz und die Handelsbilanz noch weiter auseinandergehen. Also insofern widerspricht sich da auch ein kleines Stück weit der CDU-CSU-Antrag, weil auf der einen Seite wird eine Annäherung Handels- an Steuerbilanz gefordert und auf der anderen wird so eine Turboabschreibung eben genau das verhindern.
Vielen Dank, Kollege. Für die CDU-CSU, Kollege Dr. Meister, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gern an Frau Professor Dr. Schanz die Frage stellen. Wir haben ja eine gewisse angespannte Haushaltslage. Und Änderungen in der Unternehmenssteuer führen ja auch zu Auswirkungen in den öffentlichen Haushalten. Deshalb die Frage, wie kann man denn einigermaßen aufkommensneutral Maßnahmen, die zu einer Verbesserung der Unternehmenssteuer durchführen? Und da gab es ja das Steuerforum in der Finanzverwaltung, wo ein paar Positionen angesprochen worden sind, die so zu sogenannten Quick Wins führen sollen. Könnten Sie mal beschreiben, was man mit überschaubaren Auswirkungen für die öffentlichen Haushalte in der Verbesserung der Unternehmenssteuerstruktur tun könnte?
Bitte, Frau Professor Schanz.
Ja, vielen Dank für die Frage. Das Thema Steueraufkommen, das treibt uns natürlich alle rum, weil wir auch genau wissen, dass jede Reformdiskussion durch die Länder muss und die Kommunen müssen weiter finanziert sein. Und ich glaube, es geht sowohl jetzt um die Vorschläge, die auch jetzt von der CDU-CSU vorgelegt sind, als auch um die Vorschläge von der Expertenkommission, dass hier ganz viel machbar ist, und zwar nicht mit überschaubarem Auf- oder Steuereinnahmenverlust, sondern wirklich komplett ohne. Es geht nämlich sehr viel in beiden Anträgen um Bürokratieabbau. Und Bürokratieabbau ist wirklich möglich, ohne Steueraufkommen zu verlieren, wenn der klug gemacht ist. Ganz im Gegenteil, es werden auf der einen Seite Unternehmen entlastet in den Prozessen und übrigens genauso die Finanzverwaltung entlastet. Und daran finde ich zwei Aspekte besonders attraktiv. Der eine ist, dass das Personal ja gar nicht mehr da ist in der Finanzverwaltung, um momentan die Prozesse wirklich richtig abwickeln zu können. Und das steigt und steigt ja auch noch mit sinkendem Personalbestand. Genauso attraktiv ist aber auch, wenn Kapazität frei wird in der Finanzverwaltung, kann die auch sinnvoll genutzt werden, um zum Beispiel da, wo wirklich Probleme oder Missbrauch bestehen, effektiver noch zu prüfen, was wiederum sogar zur Erhöhung kommen kann. Lassen Sie mich noch zu Beispielen kommen, weil Sie gesagt haben, wo sind hier Punkte, die man machen kann. Ein Punkt, den ich auf dem Antrag hier jetzt rausnehme, Quellensteuerverfahren. Das ist ein typisches Beispiel. Grenzüberschreitende Zahlungen wird derzeit extrem komplex abgewickelt und viel zu wenig digital. Florian Kübler sprach es gerade an, die Digitalisierung. Hier schlagen wir vor, in einem Antrag oder in dem Bericht der Expertenkommission extrem zu vereinfachen. Also ein Beispiel, wenn wir ausländische Lizenzgeber haben, die Lizenzen zum Beispiel für Software ins Inland geben, dann muss in jedem einzelnen Fall, in jedem einzelnen Vertrag ein Antrag gestellt werden auf im Prinzip Reduzierung der Quellensteuer, weil die zunächst mal zu hoch im Gesetz steht, aber dann laut DBA und so weiter reduziert werden muss oder in Abhängigkeit der Ansässigkeit des Lizenzgebers. Das sind Hunderttausende von Anträgen, teilweise pro Unternehmen, die parallel laufen. Genauso könnte man sagen, es gibt eine einzige ID hier. Und es gibt einen einzigen Antrag, wo ein einziges Mal geprüft wird, wo ist dieses Unternehmen wirklich ansässig. Und wenn es dann in einem Land ansässig ist, bei dem dann laut Doppelbesteuerungsabkommen eine niedrigere Quellensteuer einbehalten wird, dann soll genau das auch geschehen. Also auf einen Streich, ohne dass dadurch irgendwie Missbrauch möglich werden würde, hätten wir nicht Hunderttausende von Anträgen, sondern einen in diesem einen Unternehmensbeispiel. Andere Fälle, wir gehen da wie gesagt noch hinaus über den Antrag, Dividendenzahlungen. Allein im Inland wird zunächst Kapitalertragsteuer abgeführt, um die dann wieder zu erstatten. Es sind zwei Anträge oder zwei Prozesse, die laufen müssen, um am Ende bei einer finalen Belastung rauszukommen. Könnte man zusammenfassen, könnte man von Anfang an in einen Punkt nur die richtige Höhe der Belastung abführen. Kostet das Steueraufkommen? Nein, kein bisschen. Es wird exakt gleich viel Steuer gezahlt, genau wie bei den Lizenzen auch. Nur der Prozess verändert sich. Sachzuwendung ist ein weiteres Beispiel, die wir vorschlagen, extrem zu vereinfachen. Das würde überhaupt kein Steueraufkommen kosten. Ganz im Gegenteil, die Unternehmensvertreter, die Teil der Kommission waren, haben immer gesagt, wir können ja am Ende gerne auch höher belastet werden an dieser Stelle sogar als bisher, wenn wir dafür das ganze Personal einsparen, das nur diese Sachzuwendung abwickeln muss, dann kommen wir ja am Ende doch besser dabei raus. Und wir leisten uns also gerade beides. Auf der einen Seite müssen das die Unternehmen abwickeln, auf der anderen Seite muss das Finanzverwaltung die ganze Zeit prüfen, selbst bei Unternehmen, die eigentlich von Anfang an alles richtig machen wollen. Und das weiß die Finanzverwaltung ganz genau. Kostet das viel Energie, das zu prüfen. Ich sehe gerade, die Zeit rennt zum Ende, also bleibe ich bei diesen wenigen Beispielen. Aber allein da sieht man, würde keinen einzigen Cent Steueraufkommen kosten, aber Finanzverwaltung, und die ist mir auch wichtig auf der einen Seite, und Unternehmen auf der anderen Seite extrem entlasten.
Vielen Dank. Für die SPD, Frau Kollegin Heselhaus, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich beziehe mich auf das Thema Bürokratie und richte meine Fragen an Herrn Köbler von der Deutschen Steuergewerkschaft. Im Antrag wird das Ziel der Einführung einer kontinuierlichen Echtzeitbetriebsprüfung von Unternehmen beschrieben. Das klingt super. Was würde das für die Finanzverwaltung bedeuten, insbesondere im Hinblick auf die erforderliche technische Infrastruktur und die Personalentwicklung? Hat natürlich den Hintergrund, Betriebsprüfungen dauern mitunter lange. Warum ist das so? Und sehen Sie Vorteile durch den kooperativen Ansatz ab 2025? Ein weiteres formuliertes Ziel ist die Bündelung von Aufgaben beim Finanzamt. Sie haben in Ihrer Stellungnahme dargelegt, dass das nur mit mehr Personal umsetzbar wäre. Welche Maßnahmen würden Sie dazu vorschlagen?
Bitte, Herr Kübler.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage, Frau Abgeordnete. Welche Maßnahmen ich jetzt zur Personalgewinnung vorschlagen würde, ist relativ einfach, eine marktgerechte Bezahlung. Aber insgesamt, glaube ich, ist es so, dass wir uns in diesem steuerlichen Ökosystem bestehend aus Steuerberatern, Steuerverwaltung, Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger einfach auch mal ein bisschen unterhalten müssen, wo wir in Zukunft hinwollen. Es kam jetzt vorher von dir, Debbie, der Hinweis, dass bei uns das Personal nicht zum Himmel rauswächst, ist vollkommen richtig. Aber wenn ich jetzt mal so nach links schaue, bei den Steuerberatern schaut es auch nicht sonderlich besser aus. Und die Steuerberater sind, im Grunde genommen haben sie ein Altersproblem. Also der Schnitt ist über 53 und es sind über 30% der Steuerberater über 60, über 30%. Das heißt, das ist ein extremes Risiko, das da auf uns zurollt, weil wenn uns als Steuerverwaltung dieser sehr, sehr gute Vorfilter, und ich sage das an dieser Stelle ausdrücklich, wenn uns der fehlt, dann bricht uns das ganze System zusammen. Und deswegen glaube ich, um jetzt auf die Frage zu antworten, dass dieses Thema Kollaboration, also diese Zusammenarbeit immer weiter an Bedeutung gewinnen wird. Und ich glaube, wir brauchen auch einheitliche Plattformen. Vielleicht kann es uns langfristig auch gelingen, auf den gleichen Daten zu arbeiten. Fakt ist eins, eine begleitende Kontrolle im Moment ist so nicht umsetzbar. Warum sage ich das? Weil wir über 3,4 Millionen Unternehmen haben und wir können nicht 3,4 Millionen Unternehmen parallel begleitend kontrollieren. Österreich hat da ja ein Pilotprojekt gestartet. Da sind aber nur sehr, sehr wenige Unternehmen drin. Und die Erfahrungen, ich nehme es jetzt mal vorweg, aus dem Kollegenkreis dort, sind auch nicht nur immer gut. Also das heißt, ich bin für so eine begleitende Kontrolle, und zwar jetzt im Idealfall nicht durch Menschen, sondern durch Agents, durch Bots, die im Prinzip mit risikogestützten KI-Ansätzen im Prinzip im Idealfall im System des Unternehmens mitlaufen, Risikofälle erkennen und dann eben bei uns anschlagen. Aber auf diesen Weg müssen wir uns erstmal begeben. Vielleicht noch ein Wort zu den Sachzuwendungen. Da gibt es sehr schöne Beispiele aus der Praxis, wo im Prinzip Unternehmen digitale Regelwerke geschaffen haben, die eine digitale Rechtsanwendung möglich machen. Das heißt, mit solchen Systemen kann vom Grundsatz her nicht betrogen werden. Und ich glaube, dass wir uns als Betriebsprüfung auch auf die Kontrolle von solchen Systemen beschränken müssen. Und wenn so ein System dann mal geprüft ist, dann schaut man da in regelmäßigen Abstand drüber. Aber bei den Sachzuwendungen, da gibt es einen Anbieter, will ich jetzt keine Werbung dafür machen, die haben so ein System integriert. Ja. Und wenn wir sozusagen auf diese mannigfaltigen Lohnsteueraußenprüfungen verzichten könnten, sondern eben nur das System prüfen, dann wäre, glaube ich, allen Beteiligten gewonnen. Also mein Petitum zusammenfassend. Ich glaube, wir müssen uns insgesamt über das Verhältnis Steuerberater, Finanzverwaltung unterhalten. Ich glaube, wir müssen auf den gleichen Systemen prüfen, also so eine Art Begleitung durch den Staat, ob der Unternehmer, ob der Steuerberater das Richtige macht. Und bei Risikofällen muss die Betriebsprüfung deutlich schneller erfolgen. Im Moment ist es einfach so, wir kommen, und mir ist es sehr wohl bewusst, ich habe das in unsere Stellungnahme auch mal reingeschrieben, wir prüfen zu weit in der Vergangenheit, aber das liegt einfach daran, weil wir im Moment zu wenig Personal haben, weil wir das Personal, das wir haben, aus meiner Sicht zum Teil falsch allokieren. Also das heißt, wir müssen beispielsweise, wie wir das in der bürgernahen Einkommensteuer auch gesagt haben, wir müssen uns davon lösen, Arbeitnehmerfälle so extrem zu prüfen, Rentnerfälle, die Lösungen liegen auf der Hand, ein Quellensteuerabzug und es ist durchaus auch im Bereich des Denkbaren, einen Lohnsteuerrechenkern zu entwickeln, der unter Zuhilfenahme von B2B und B2C-Rechnungen im Grunde genommen einen Near-Real-Time-Lohnsteuerabzug vornimmt. Also so etwas Ähnliches wie eine Amtsveranlagung, aber monatlich.
Herr Kübler. Finito. Passt, fertig. Danke. Ja, ja. Für die CDU-CSU, Kollege Günzler, bitte.
Ja, vielen Dank. Lieber Herr Florian Köbler, das passt aber nur, wenn der Grundfreibetrag nicht Ende des Jahres festgelegt wird für das laufende Jahr. Dann wird das schwieriger. Ich nehme das mal. Ich habe mal eine Frage dann noch an Herrn Professor Käser, Vertreter eines größeren Unternehmens, wie wir ja sehen können, der Siemens AG. Sie haben ja vernommen, was Herr Trautvetter gesagt hat. Wenn es dazu käme, dass man Unternehmenssteuersätze senken würde, würde es letztendlich zu Lock-in-Effekten kommen. So habe ich Sie verstanden. Die Dinge würden nicht investiert werden oder noch schlimmer, es würde an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Teilen Sie diese Auffassung und teilen Sie die Auffassung des Wirtschaftsminister Habeck, der gesagt hat, dass unser Steuersystem nicht mehr wettbewerbsfähig und wenig investitionsfreundlich sei?
Bitte, Herr Professor Käser.
Ja, vielen Dank. Danke, lieber Herr Günzler, lieber Fritz. Danke, Herr Vorsitzender. Die Meinung, um mit dem Herrn Habeck anzufangen, die teile ich, dass unser Steuersystem nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Es ist auch schon ausgeführt worden, dass das natürlich nicht der einzige und allein maßgebliche Standortfaktor ist. Das ist völlig klar. Das brauche ich, glaube ich, nicht wiederholen. Allerdings sind wir bei vielen anderen Standortfaktoren in Deutschland auch nicht mehr ganz vorne. Auch dazu ist schon was ausgeführt worden. Wenn ich auf unser Steuerrecht schaue, dann hat sich über die letzten Jahre die Komplexität massiv nach oben entwickelt. Das ist etwas, worunter die Finanzverwaltung leidet, aber die Steuerpflichtigen auch. Und ich glaube, der letzte Baustein auf der Komplexitätsreise ist die globale Mindeststeuer, die mit Anfang dieses Jahres in Deutschland gilt. Das ist etwas, was einige Kollegen von mir, einen zumindest schon dazu bewogen hat, aus dem DAX-Steuerleiterkreis in die Beratung zu wechseln, weil er gesagt hat, das Risiko hier, das tatsächlich 100% compliant umzusetzen, das kann er nicht nehmen. Und um ehrlich zu sein, kann ich ihn da sogar ganz gut verstehen. Also das heißt, wir haben Komplexitätssteigerung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir aber nichts an Komplexitätsreduktion. Die Verfahren dauern lange. Die Steuerbelastung ist, auch das ist schon gesagt worden, im internationalen Vergleich hoch. Und wenn wir dann Investitionen treffen, und das ist ja auch etwas, was man mal in den Blick nehmen muss, die Unternehmenssteuern, die Körperschaftsteuer selbst wird überschätzt als Einnahmequelle. Tatsächlich ist doch der Faktor, der entscheidende Faktor, welche Investitionen gibt es am Standort und was sind dann die indirekten und weiteren Aufkommenseffekte aus den Investitionen, wie viele Arbeitsplätze werden geschaffen, wie wird die gesamte inländische Wirtschaft stimuliert. Bei Investitionsentscheidungen meines Hauses ist Deutschland nicht außen vor, aber in Deutschland gibt es kein Wachstum, Wachstum gibt es in anderen Ländern. Und steuerlich sieht es halt auch nicht besonders doll aus. Das heißt, es gibt eigentlich nichts, was dafür spricht, in Deutschland zu investieren. Und deswegen sind unsere letzten Investitionen auch zum großen Teil im Ausland erfolgt. Ja. Das muss man, glaube ich, einmal vorwegstellen. Und dann, wenn man auf die Unternehmenssteuern in Summe blickt, auch das ist schon gesagt worden, was sind die Aufkommenseffekte, was sind sonstige Effekte. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den aufkommenswirksamen und den nicht aufkommenswirksamen Maßnahmen. Ohne jetzt in bestimmte Vorschläge reinzugehen, man kann eine ganze Menge an Komplexität reduzieren und damit dem Steuerpflichtigen Lasten und der Verwaltung von den Schultern nehmen, ohne dass das Aufkommen gemindert würde. Ein Beispiel, und das ist, glaube ich, auch in Ihrem Reformantrag enthalten, den Ergebnisabführungsvertrag abzuschaffen und die Gruppenbesteuerung auf ein international, würde ich mal sagen, gängiges Modell umzustellen, würde eine dumme Steuerfalle beseitigen. Weil diejenigen, die mit dem Ergebnisabführungsvertrag und ihrer Organschaft Fehler machen, das sind diejenigen, die keine Steuerabteilung haben, die vielleicht weniger beraten sind, die aus bestimmten faktischen Entwicklungen heraus die Organschaft kippen und dann auf einmal mit Steuernachzahlungen konfrontiert werden. Es ist ein massives Ärgernis für die Finanzverwaltung. Es ist ein massiver Prüfungsaufwand, sich mit Ergebnisabführungsverträgen und Organschaften zu beschäftigen. Wir sind das einzige Land in der gesamten Welt, das für eine Gruppenbesteuerung noch auf einen Ergebnisabführungsvertrag abstellt. Und ich glaube, diese Komplexität einfach mal über Bord zu kippen, muss keine Aufkommenseffekte haben, aber wäre ein kleines Element, womit man schon mal zeigen würde, dass man auf der Modernisierungsschiene gewillt ist, weiter voranzuschreiten und auch was für den Standort und den Steuerpflichtigen und die Finanzverwaltung zu tun.
Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen, Kollege Dr. Schäfer, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich darf meine Frage erneut an Herrn Professor Dr. Eichfeller richten. Knüpf an die Ausführungen von Herrn Köbler an, ein Stück weit. Teil des Unionsantrags ist ja auch der Vorschlag, das Steuerfestsetzungsverfahren durch Selbstveranlagung und digitalen Datenaustausch mit der Finanzverwaltung zu vereinfachen. Ich glaube, Herr Köbler hat da im Bereich des digitalen Datenaustausches wichtige Dinge aufgezeigt. Deshalb vielleicht wollen Sie sich insbesondere auf die Selbstveranlagung da konzentrieren. Führt das aus Ihrer Sicht tatsächlich zu einem effektiven Bürokratieabbau?
Bitte, ja, vielen Herr Professor Dank. Eichfelder.
Entschuldigung, ich bin immer zu schnell. Pardon, Herr Vorsitzender.
Oder ich zu langsam.
Oder so, ja. Also grundsätzlich möchte ich mich meinen Vorrednern schon auch voll und ganz anschließen. Also Herr Kambeck hat es ja schon gesagt, der Bischanz hat es gesagt, Herr Röder hat es gesagt, auch Herr Käser, dass Bürokratie eben ein massives Problem für die deutschen Unternehmen darstellt. Das ist auch das, was ich von Unternehmensvertretern in verschiedenen Veranstaltungen selber immer höre. Ja, also dass im Grunde die Steuersätze eigentlich das geringere Problem sind im Verhältnis zur Bürokratie als solches. Ja, also insofern, diese ganzen Vorschläge, die eben auch zum Beispiel hier in der Kommission dann, in der Expertenkommission eben auch genannt worden, dass man Bürokratie grundsätzlich abbauen möchte, dem kann ich absolut nur zustimmen. Ich habe auch kürzlich an der BDI-Studie teilgenommen, oder VDI-Studie habe ich so als Interviewpartner teilgenommen, wo die Beantragung eines Baus einer Biogasanlage laut Aussage von einem Unternehmer eben 5 Jahre in Anspruch genommen hat. Das kann natürlich nicht Sinn und Zweck sein. Und das führt natürlich dann auch genau dazu, dass wir weniger Investitionen in Deutschland haben. Also insofern ist es natürlich auch klar, wenn wir jetzt sagen, wir wollen zum Beispiel einfach Verwaltungsmitarbeiter abbauen oder staatliche Kosten senken, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass es für die Unternehmen noch schlimmer wird, weil dann die Antragsfristen noch länger sind. Jetzt zu dem Thema Steuerfestsetzungsverfahren. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen skeptisch und ich weiß auch nicht genau, wie es in den Entwurf gekommen ist, weil ich mir eben nicht sicher bin, ob das wirklich zu einer Vereinfachung führt. Ja, weil letztlich muss man ja sagen, bei einer Veranlagung durch die Finanzverwaltung kann man ja sagen, ist eben der Steuerbescheid, den ich bekomme, auch eine Art von Service. Ja, also ich gebe der Finanzverwaltung als Steuerpflichtiger die Informationen, die die Finanzverwaltung benötigt, um mich zu veranlagen. Und die Veranlagung, die Steuerberechnung, das übernimmt dann eben alles die Finanzverwaltung, prüft auch schon mal vorab. Ja, also es werden ja teilweise dann noch Unterlagen angefordert. Ne? Und dann kriege ich eben einen Steuerbescheid, der auch für mich schon so eine gewisse, ich sag mal so, also ich kann mich schon, also klar, es gibt natürlich auch Vorbehalt der Nachprüfung, aber in vielen Fallkonstellationen ist es ja dann schon auch so, dass man sagt, okay, das ist es jetzt im Prinzip, das ist jetzt final. Ne? Eine Selbstveranlagung würde halt faktisch bedeuten, als Unternehmen muss ich im Prinzip alles selber machen. Ich muss mich selbst veranlagen, auch gleich selber prüfen. Und faktisch läuft das natürlich darauf hinaus, dass wir dann überall Vorbehalte der Nachprüfung wahrscheinlich haben. Das heißt, das Risiko verlagert sich natürlich stärker auf die Steuerpflichtigen. Und insofern kann ich mir durchaus vorstellen, dass eine Selbstveranlagung eben auch zu höheren Bürokratiekosten für Unternehmen führt, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, die ja von der Steuerkomplexität besonders überfordert sind, weil sie personell gar nicht die Kapazitäten dazu haben. Ja. Und ich sage mal, Selbstveranlagung ist ja ein System, was wir in den USA auch kennen. Aber die USA ist eben auch gerade kein Land, was sich durch niedrige Tax-Compliance-Costs auszeichnet. Also wenn man sich die Befrage, die Studien zu Tax-Compliance-Costs in den USA anschaut, dann ist es doch sehr eindeutig, dass eben diese Compliance-Costs in den USA extrem hoch sind. Und das kann durchaus auch was mit dieser Selbstveranlagung zu tun haben. Ja, insofern muss ich sagen, an der Stelle bin ich skeptisch. Grundsätzlich der Tenor Bürokratieabbau, da stimme ich absolut zu. Vielleicht noch Also ich meine, vielleicht dazu noch eine Bemerkung zu Herrn Käser, ja, was den Gewinnabführungsvertrag angeht. Ich kann schon verstehen, dass man sagt, so einen Gewinnabführungsvertrag, den wollen wir haben, weil wir sicherstellen wollen, dass die Muttergesellschaft eben auch wirklich für die Verluste der Tochter unbeschränkt haftet. Und sonst kriegen wir lustige Steuergestaltungen, wenn wir jetzt irgendwie so Verluste rechnerisch der Mutter zuordnen, aber faktisch haftet die Mutter gar nicht. Die Frage ist, ob man dafür eben wirklich diesen klassischen Gewinnabführungsvertrag nach Aktiengesetz braucht oder ob diese Verlusthaftungsnotwendigkeiten nicht auch einfacher gehen. Zu Herrn Kübler auch vielleicht noch einen kleinen Punkt. Sie hatten ja angemerkt, dass diese Sonderabschreibungen eben auch unter Umständen einen großen Prüfaufwand verursachen. Das ist aus meiner Sicht, wenn wir uns die Erfahrung der 90er zu Gemüte führen, eigentlich nicht der Fall. Also dieses Fördergebietsgesetz der 90er Jahre war deutlich weniger verwaltungsaufwendig als zum Beispiel das Investitionszulagengesetz.
Vielen Dank. Für die FDP, Kollege Herbrand, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich jetzt an Herrn Dr. Kambeck von der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Die Bundesregierung setzt ja jetzt im Augenblick eine Wachstumsinitiative um als Ergebnis des Erkenntnisgewinns, dass wir eine Wachstumsschwäche haben, eine strukturelle. Teile davon sind ja auch im Steuerrecht verankert, beispielsweise im Steuerfortentwicklungsgesetz. Mich würde mal interessieren, wie Sie dazu stehen und ob Sie da gegebenenfalls auch noch weitere Vorschläge für uns haben.
Bitte, Herr Dr. Kambeck.
Vielen Dank für die Frage, Herr Herbrand. Ja, in der Tat, wenn man sich den Antrag anschaut mit der Turbo-Abschreibung und das Steuerfortentwicklungsgesetz, sieht man da durchaus eine gute Überschneidung, weshalb wir diesen Punkt hier mit der Turbo-Abschreibung unbedingt unterstützen. Und das leitet schon über in das Steuerfortentwicklungsgesetz, wo ja vorgesehen ist, die degressive AFA nochmal zu beschleunigen, den Steuersatz von 20% auf 25% anzuheben und auch zu verlängern. Die degressive AFA läuft jetzt bis Ende 28 und das ist aus unserer Sicht eine sehr gute Maßnahme. Man hat zusätzlich noch Bürokratie abgebaut, indem man die Grenzwerte für die Sammelposten angehoben hat. Der Bundesrat hat es sogar noch empfohlen, zumindest der Wirtschaftsausschuss dort, die GWG-Grenze, also für die geringwertigen Wirtschaftsgüter, die Grenze anzuheben. Das hätten wir auch noch gut gefunden. Das ist leider nicht aufgenommen worden in das Gesetz. Aber das ist eine gute Maßnahme und da vielleicht auch als Appell an alle, die auch hier im Raum sind, dieses Gesetz in der Tat zumindest auch in diesem Punkt umzusetzen, weil wir davon überzeugt sind, dass das für die Unternehmen wichtig ist in der aktuellen Situation, dass sie eben ihre Liquidität erhöhen können, dass Bürokratie abgebaut wird, dass sie eine gute Perspektive haben, um zu investieren. Ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ja andere Dinge, die hier im Antrag auch richtigerweise formuliert sind, mit Senkung des Steuersatzes zum Beispiel und Verbesserung der Thesaurierungsrücklage, das kommt ja leider nicht im Steuerfortentwicklungsgesetz. Also den Punkt Abschreibung unbedingt dort umsetzen. Die anderen Dinge, Herr Herbrand, sind ja hier aufgeführt. Wir sind zum Beispiel sehr dafür, um vielleicht 3, 4 weitere Punkte zu nennen, die Thesaurierungsrücklage zu verbessern. Da auch noch mal der Hinweis auf die Bürokratie, die mit der Beantragung beziehungsweise dann mit der Durchführung verbunden ist. Da geht es auch nicht so sehr nur um den Steuersatz, um die 28,25%, den zu senken. Da wären wir auch dafür, aber wir sind vor allem dafür, dieses Verfahren weiter zu vereinfachen. Man hat da jetzt verschiedene Punkte, vor allem die Verwendungsreihenfolge der entnommenen Gewinne. Das ist sehr bürokratisch. Da sagen uns, und ich glaube, die Union hatte diese eine Frage mal als kleine Anfrage mal formuliert, dass rund 7.000 Unternehmen, nur muss man sagen, 7.000 Unternehmen dieses Instrument der Thesaurierungsrücklage nutzen. Das ist ja extrem wenig bei den vielen Unternehmen, die wir haben, gerade so in den größeren Mittelstand auch hinein. Also das sollte man vereinfachen. Man könnte das bei der Vorauszahlung schon mal berücksichtigen. Man könnte auch bei der Nachversteuerung, Herr Trautvetter, das ist ein wichtiger Punkt, haben Sie, glaube ich, eben nicht erwähnt. Es wird dann nachversteuert, 25%. Also das hoffe ich, dass das in den empirischen Untersuchungen auch drin ist. Da fordern viele, dass man vielleicht mit individuellem Steuersatz nachversteuern können sollte. Auch das macht für viele Unternehmen, die dann unter dem Steuersatz von 25% sind, durchaus Sinn. Das Optionsmodell ist noch gar nicht angesprochen worden. Auch da sind Verbesserungen möglich. Das haben wir ja in Paragraph 1 Körperschaftssteuergesetz. Insofern sind auch da, Herr Professor Röder hat die Punkte angesprochen, da würden wir absolut zustimmen, die hier vereinfacht werden können. Auch noch nicht angesprochen, leider auch nicht im Antrag drin, ist die Abschaffung des Solis. Sind wir sehr dafür, weil der Bund hier die Möglichkeit hätte, Okay, dann habe ich dann nochmal den Antrag sehr loben, auch für diesen Punkt, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen, weil er tatsächlich, ja, wunderbar, das haben wir das Argument nochmal verstärkt, weil der Soli überwiegend tatsächlich jetzt von Unternehmen geleistet wird, die Kapital bei der Körperschaftssteuer ist das ja auch nicht verändert worden. Also die Kapitalgesellschaften zahlen den Soli und in der Einkommensteuer zahlen eben auch viele Unternehmen, viele Mittelständler den Soli. Sind wir sehr dafür, den abzuschaffen. Wir wollen aber auch noch mal auf das Bürokratiethema, also Verfahren vereinfachen, sind gute Punkte drin, auch was die Betriebsprüfung anbetrifft. Da auch noch mal zum Überleiten zum Steuerfortentwicklungsgesetz, da sind aber wieder die Meldepflichten drin. Also das will ich nur hier angesprochen haben. Also Aufbau von Bürokratie, also das sollte man unbedingt beim Steuerfortentwicklungsgesetz noch mal überdenken. Mittelfristig finden wir richtig im Antrag, dass man die 25% hier noch mal adressiert, in welchen Stufen und in welchen Zeiträumen man hier sich dahin bewegt. Das will ich mal offen lassen. Da sind viele Dinge noch zu diskutieren. Aber dass man in die Richtung geht, das wurde ja auch schon angesprochen, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Sie alle kennen diese Zahlen. Die sind ja hier auch im Antrag drin, wie die OECD-Durchschnitte sind, EU-Durchschnitte. Die sind liegen deutlich unter 25%. Also da wären die 25% noch nicht mal ausreichend. Aber das wäre sicherlich erstmal eine gute Zielgröße. Vielen Dank.
Vielen Dank. Für die SPD, Kollege Malvi, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Das Stichwort wurde ja schon genannt. Ich komme zu einem Klassiker, steuerpolitische Anträge der Union. Es wäre verwunderlich gewesen, wenn das Thema Soli nicht drin gewesen wäre. Natürlich ist es drin. Nach Ihrem Antrag sollte Steuerrecht einfacher, transparenter und gerechter ausgestaltet werden. Und Sie sehen eine wichtige Maßnahme dafür in der vollständigen Abschaffung des Solis. Meine Frage würde an Christoph Trautvetter gehen. A, mit welchen Ausfällen für die öffentlichen Haushalte wäre hier zu rechnen? B, auf welcher verfassungsrechtlichen Grundlage kann der Solidaritätszuschlag fortgeführt werden? Und C, hat die Abschaffung des Soli für das bestverdienende Zehntel einen konkreten Wachstumseffekt? Welche Mitnahmeeffekte gibt es?
Herr Trautvetter, bitteschön.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich würde mal gucken, vielleicht, dass sich für den zweiten Teil auch noch jemand anderes findet zur verfassungsrechtlichen Grundlage. Also ich will rechtliche Ausführungen vielleicht hier mir nicht anmaßen, aber im Prinzip zu Ihrer Frage, welche Ausfälle und auch welche Effekte durch die Soli-Abschaffung zu erwarten sind. Im Prinzip geht das genau in die gleiche Richtung wie bei der ersten Frage. Deswegen habe ich da auch die 5% Unternehmenssteuer und den Soli von effektiv fast 1% schon zusammengerechnet zu einer Steuersatzsenkung von 6%, weil der Effekt geht genau in die gleiche Richtung. Die Mitnahmeeffekte gibt es beim Soli genauso wie bei der Unternehmenssteuersenkung. Also auch Microsoft und Co. zahlen den Soli. Die würden durch so eine Soli-Abschaffung 10 Millionen Euro sparen etwa. Und eben gerade die Menschen und die Unternehmenseigentümer letztlich, die ein so hohes Millioneneinkommen haben, dass sie eben Gewinne zurücklegen können und große Gewinne erwirtschaften, die zahlen diesen Soli. Und das ist, wie gesagt, für ihren effektiven Steuersatz am Ende auch gut so und führt nicht automatisch zu mehr Investitionen, wenn man da den Steuersatz senkt. Das hatte ich ja schon in der ersten Runde ausgeführt. Die Höhe der Ausfälle jetzt nur bezogen auf die Unternehmen habe ich nicht parat, vielleicht, aber es ist ja ein einstelliger Milliardenbetrag auf jeden Fall, um den es da geht. Wie gesagt, auch der überhaupt nicht zielgenau, nicht effizient, weil er eben unabhängig davon, ob investiert wird, eben die Steuerbegünstigung durchsetzt. Und vielleicht haben Sie ja noch jemanden, der die verfassungsrechtliche Frage beantworten kann.
Herr Malvi, alles gut? Okay, dann machen wir weiter mit der CDU-CSU. Kollege Brehm, bitte.
Ja, Herr Vorsitzender, liebe Frau Schanz, meine Herren, ich habe eine Frage an Herrn Dr. Moser vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland. Sie waren ja als Teil der Expertenkommission Vereinfachte Unternehmenssteuer, haben Sie sich ja auch mit den umfangreichen Möglichkeiten beschäftigt, wie man das deutsche Unternehmenssteuerrecht vereinfachen könnte. Welche Maßnahmen würden Sie aus unserem Antrag befürworten? Welche sehen Sie eher kritisch und was fehlt aus Ihrer Sicht?
Bitte, Herr Dr. Moser.
Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter Brehm, herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Frage. Viele Punkte wurden ja heute hier auch schon genannt. Die Vorschläge der Expertenkommissionen gehen ja in eine zumindest ähnliche Richtung wie die Anträge der Union. Am Ende des Tages kommt es sicherlich dann auch auf die konkrete Ausgestaltung der steuerlichen Regelungen an. Hinsichtlich der Steuersatzdiskussion, das ist eine politische Entscheidung, äußere ich mich nicht, aber es macht durchaus tatsächlich Sinn, die Gesamtsteuerbelastung auf ein Niveau zu bringen, das international für vergleichbare Volkswirtschaften auch üblich ist. Und da hat die Expertenkommission ja festgestellt, dass diese 25% sicherlich eine vernünftige Zielgröße darstellen, wenn man jetzt eben die Steuerbelastung als Preis der Inanspruchnahme öffentlicher Güter wie Bildung, Infrastruktur und so weiter letztendlich versteht, was alles dann auch andere Standortfaktoren sind. Nach unserer Wahrnehmung sind es tatsächlich die Bürokratiekosten, die in Deutschland exorbitant hoch sind und mit denen wir in Deutschland auch nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Woher kommt das? Vieles kommt natürlich aus der Europäischen Union. Über viele Jahre hat man sich dem Steuermissbrauch verschrieben. Man hatte einen großen Anreiz, eine Einzelfallgerechtigkeit herzustellen, die man wahrscheinlich am Ende des Tages so niemals wird erreichen können. Ich glaube, hier muss man als erstes ansetzen und mal schauen. Jetzt haben wir die globale Mindestbesteuer. Die muss man anerkennen als das zentrale Missbrauchsvermeidungsinstrument und dann mal die bestehenden Regelungen, namentlich zu nennen, Paragraph 6, 7a StG, Lizenzschranke, Zinsschranke, ob wir die alle in der Konstellation noch brauchen, weil sie in wenig aufeinander abgestimmt sind und auch teilweise mit erheblichen Dokumentations-, Mitwirkungs- und Mitteilungspflichten einhergehen. Und da kann ich auch nur Herrn Comeback an dieser Stelle noch mal unterstützen. Wir haben die Mitteilungspflichten für grenzüberschreitende Steuergestaltungen. Die zeigt allein schon, dass letztendlich ein wahnsinniger Aufwand dadurch betrieben wird. Letztendlich der Nutzen tatsächlich überschaubar war in grenzüberschreitenden Fällen. Bei innerdeutschen Fällen kann ich mir nicht vorstellen, dass das hier wirklich Aufwand und Ertrag noch in einem sinnvollen Verhältnis miteinander steht. Ich hatte die internationale Mindestbesteuer angesprochen. Hier wäre es, glaube ich, auch sehr wichtig, dass alle bestehenden Möglichkeiten zur Vereinfachung auch noch in Reparaturgesetzen genutzt werden. Die Bundesrepublik sollte sich zumindest auch weiterhin dafür einsetzen, weitere Safe Harbor zu entfristen, um hier auch noch mal deutliche Erleichterungen zu schaffen. Ich bin Wirtschaftsprüfer, deswegen Komplexitätsreduktion sehe ich vor allem auch noch bei einer Vereinheitlichung der steuerlichen Gewinnermittlung. Das heißt namentlich, den Maßgeblichkeitsgrundsatz wieder stärker zu betonen, auf steuerliche Sondervorschriften weitgehend zu verzichten. Ausnahme, würde ich ja sagen, sind es tatsächlich Abschreibungsregelungen, weil sie dort ansetzen, was die Zukunftsorientierung angeht. Die Abweichungen, die wir dann haben werden, die werden wir akzeptieren, damit wird man auch umgehen können. Aber das Ansatzverbot für Drohverlustrückstellungen, die weitgehenden Unterschiede bei der Bewertung von Pensionsrückstellungen, das ist ein großes Bürokratiemonster, weil ja unterschiedliche Bewertungsgutachten eingeholt werden müssen. Dafür sehen wir keine Notwendigkeit. Auf europäischer Ebene gibt es ja immer noch die Diskussion, sind die IFRS eine vernünftige Grundlage für die steuerliche Gewinnermittlung. Die Diskussion läuft ja gerade unter dem Stichwort BEFIT erneut. Hier wären wir jetzt auch tatsächlich ein bisschen zurückhaltend, weil die Komplexität bei den IFRS noch mal deutlich höher ist als bei der handelsrechtlichen Rechnungslegung, weil man natürlich gesetzgeberische Kompetenz damit ein privates Rechnungslegungsgremium dem IASB übertragen würde und die Möglichkeiten bei Krisen beispielsweise eingreifen zu können und kurzfristig Instrumente hätte man da nicht mehr zur Hand. Vielen Dank.
Vielen Dank. Für die AfD, Kollege Stöber, bitte.
Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Köbler von der Deutschen Steuergewerkschaft. Und zwar, Sie hatten ja dankenswerterweise in Ihrer Stellungnahme mal diese Tabellen beigefügt über die Altersstruktur in der Finanzverwaltung oder Allgemeinverwaltung und auch bei den Steuerberatern und schreiben ja richtigerweise, dass die Finanzverwaltung da am Limit ist. Die Steuerberater übrigens auch. Was sicherlich auch zum Beispiel daran liegt, dass immer neue Sonderaufgaben im Prinzip auf beide zukommen, wie zum Beispiel Corona-Hilfen oder Grundsteuerbewertungen, was ja im Prinzip neben den alltäglichen Geschäften noch erledigt werden muss. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn, sagen wir jetzt die Zusammenarbeit zwischen Steuerberatern und Finanzamt zu verbessern und auch Kapazitäten freizusetzen innerhalb der Finanzämter, zum Beispiel im Arbeitnehmerveranlagungsbereich, wo jetzt mal vieles automatisiert werden könnte, und um darum vielleicht freigewordenes Personal im Prinzip für die Unternehmen besser einzusetzen. Danke.
Bitte, Herr Göbler.
Ja, sehr geehrter Herr Abgeordneter Stöber, herzlichen Dank für die Frage. Sie haben die Altersstruktur angesprochen und ich habe es in der Vorrede auch schon gesagt, das ist die größte Herausforderung im steuerlichen Ökosystem, vor der wir stehen, sowohl Beraterseite als auch Steuerverwaltung. Von daher müssen wir ganz, ganz dringend dazu kommen, dass wir zwei Säulen gut machen. Säule 1 ist, wir brauchen definitiv eine Reduktion der Komplexität des Steuerrechts, also Stichwort Entbürokratisierung in steuerlichen Regelungen. Wir brauchen aber vor allen Dingen auch die Säule 2 und das ist endlich eine gute, vernünftige Digitalisierung in Deutschland. Und dieses Thema Digitalisierung, ich habe es jetzt mal relativ unverblümt in die Stellungnahme hereingeschrieben und ich will da auch keinen auf die Füße treten. Wir müssen endlich, und es hat viel zu lange gedauert, dazu kommen, dass wir das Once-Only-Prinzip schaffen und wir brauchen endlich eine digitale Identität. Und diese Streitigkeiten zwischen den einzelnen Ressorts sind eigentlich nicht mehr länger akzeptabel. Wir wissen nicht genau, macht man es jetzt an der Steuer-ID oder ist es vielleicht doch der elektronische Personalausweis. Ich war vor wenigen Wochen in Norwegen, habe mir dort die Digitalisierung mal angesehen. Das ist eigentlich relativ simpel. Man kann auch unterschiedliche Zugangswege nehmen, um sich digital zu authentifizieren. Also warum nicht einfach das Elster-Zertifikat und den elektronischen Personalausweis parallel laufen lassen? Dann habe ich die Streitigkeiten in den Ressorts nicht mehr. Also ich glaube, das sind die zwei größten Stellschrauben. Thema Zusatzaufgaben. Wir hätten uns natürlich ein Stück weit gefreut, wenn wir die Grundsteuerreform nicht über uns ergehen hätten lassen müssen. Damit sind jetzt die Kommunen belastet, natürlich auch in einer extremen Art und Weise. Es gibt dort auch ein erstaunlich hohes Einspruchsaufkommen. Und ich will vielleicht an dieser Stelle einfach auch nochmal einen Gedanken mit in die Runde geben. Ich glaube, wir müssen uns nicht nur darüber unterhalten, und ich habe das vorher gesagt, wie die Beziehungen zwischen Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und der Steuerverwaltung auf der einen Seite sind, sondern ich glaube, wir müssen uns auch überlegen, wie wir die kommunale Finanzausstattung langfristig gut und unbürokratisch regeln. Ich denke da beispielsweise an das Thema Gewerbesteuer und wir hatten da auch einen guten Austausch mit dem Städte- und Gemeindebund. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, warum die Kommunen diese finalen Gewerbesteuerbescheide versenden müssen. Es ist ja lediglich eigentlich nur eine Multiplikation unseres Messbetrages mit dem Hebesatz. Also ich glaube, man kann da auch im System noch die ein oder andere Entbürokratisierung vornehmen und das würde allen Beteiligten helfen. Und wir stellen in der Steuerverwaltung schon fest, dass wir auch immer wieder einen Personaladerlass an die Kommunen zu verzeichnen haben, Stichwort jetzt auch 2b. Was helfen würde, sind einfach diese digitalen Regelwerke. Also ich werfe da einfach mal das Stichwort Rule Mapping in den Raum. Wenn wir uns insgesamt auf gewisse Regelwerke, digitale Regelwerke verständigen könnten und wenden die parallel an, Steuerberater, Steuerverwaltung, dann wäre es um einiges leichter möglich. Und in den letzten 10 Sekunden einfach nochmal, lieber Herr Moser, herzlichen Dank, dass Sie quasi jetzt das Thema Abschreibungen so ein bisschen ermöglicht haben. Rainer Kambig und ich haben gerade schon gesprochen. Also ich glaube, das Thema Abschreibungen, da kann man auch definitiv für Entlastungen sorgen. Also Thema Gruppenabschreibung, ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Entlastungspotenzial.
Vielen Dank. Dann für Bündnis 90 Die Grünen, Kollege Dr. Schäfer.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich darf nochmal Herrn Professor Eichfelder fragen, der ja von uns für diese Anhörung benannt würde. Wir haben schon über die Frage des Zusammenhangs von Unternehmenssteuern und langfristigem Wirtschaftswachstum gesprochen. Vielleicht wollen Sie darlegen aus Ihrer Sicht, wie wir jetzt in der Situation
aus der strukturellen Wirtschaftskrise kommen könnten, welchen Beitrag wir da im Steuerrecht leisten könnten.
Bitte, Herr Professor Eifelner.
Ja, hier kann man im Grunde sagen, dass der empirische Zusammenhang aus der Literatur zwischen Steuern oder zwischen Steuersatzsenkungen für Unternehmen und langfristigem Wirtschaftswachstum wirklich mau ist. Ja, also es gibt eine schöne aktuelle Metastudie von Gechert und Heimberger, die sich eben dieser ganzen empirischen Literatur nochmal angenommen hat und gerade auch bei älteren Studien starke Evidenz für eine sogenannte Publikationsbias gefunden hat. Was ist eine Publikationsbias? Das ist im Grunde so die Tendenz von Ökonomen, sage ich mal, Ergebnisse, die nicht signifikant sind oder die das falsche Vorzeichen haben im Verhältnis zur Theorie, einfach gar nicht zu publizieren, weil man sie dann eben schwerer publiziert bekommt. Ja, also es ist sozusagen nicht so karriereförderlich. Ja, und das kann man im Grunde mit Zusammenhängen zwischen Standardfehlern und Koeffizienten messen. Da sollte es eigentlich keine geben. Und diese Studie findet eben eine starke positive, also im Grunde findet diese Studie, dass eben der Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Unternehmenssteuersenkung tendenziell und überschätzt wird in der empirischen Forschung. Wenn man darauf kontrolliert, ist im Grunde der Effekt statistisch nicht signifikant. Und genau diese gleichen Effekte zeigen auch andere aktuelle Studien. Also ich begutachte gerade auch ein Papier für eine Zeitschrift, wo Joel Slemrod von Cavano, Olson, also sehr, sehr herausragende Finanzwissenschaftler, auch aus Michigan, also Joel Slemrod ist ja gerade wirklich ein Top-Forscher, auch die finden mit neuesten Schätzmethoden keinen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen Steuersatzsenkung und langfristigem Wirtschaftswachstum. Und insofern muss man halt sagen, und warum ist das so? Ja, also ich meine, im Endeffekt kann man ja sagen, wir wissen, dass Steuersatzsenkungen schon sich positiv auf private Investitionen auswirken, aber der Effekt ist eben in der Tat relativ moderat. Ja, und gleichzeitig ist es natürlich naheliegend, dass eben Steuersatzsenkungen sich negativ auf öffentliche Investitionen auswirken. Und dann ist natürlich die spannende Frage, diese öffentlichen Investitionen, sind die jetzt wichtiger oder weniger wichtig für die Standortattraktivität und Wachstum? Und da kommt es eben auf den Einzelfall an. Und das ist genau dann das Ergebnis, dass man eben nichts Allgemeines dazu aussagen kann. Ja. Und wenn wir uns eben Deutschland anschauen, dann haben wir ja schon festgestellt, wir haben massive Defizite im Bereich Digitalisierung in der Infrastruktur. 4000 Brücken gelten als marode. In Dresden ist gerade eingestürzt. Humankapital haben wir, Fachkräftemangel, hohe Arbeitskosten. Wir haben die zweithöchsten Tax Wedge on Labor, also sozusagen Steuer- und Abgabenlast auf Arbeitseinkommen in der Europäischen Union, senken aber immer nur Unternehmenssteuern. Wir haben Probleme auch im Sicherheitsbereich, organisierte Kriminalität, Geldwäsche, Bildungssystem. Wir haben die vierthöchste Schulabbrecherquote in der Europäischen Union. Also im Verteidigungsbereich müssten wir auch mehr was machen. Ja, also wir wissen, dass die Bundeswehr nicht gut ausgestellt ist. Insofern muss man sich schon die Frage stellen, können wir es uns derzeit leisten, in der Realität der Schuldenbremse auf 30 Milliarden Steueraufkommen zu verzichten, ja, und eben massiv Steuersätze zu senken. Und hier muss man auch sagen, wer würde denn von solchen Steuersatzsenkungen profitieren? Ja, natürlich tendenziell die Besserverdienenden, die Vermögenden. Das sind ja genau die, die Anteile an Kapitalgesellschaften halten und die eben auch Solidaritätszuschlag zahlen. Und hier muss man sich auch, glaube ich, nochmal die Entwicklung in Deutschland anschauen. Also wir haben ja seit den Mitte der 1990er Jahre Unternehmenssteuern und thesaurierte Unternehmenssteuerbelastung massiv gesenkt von 57% damals auf heute 30%. Ja, also insofern hat es ja schon viele Steuerentlastungen gegeben. Wir sehen aber nicht, dass wir deswegen heute viel mehr Wirtschaftswachstum haben als Mitte der 90er Jahre. Im Durchschnitt auf gar keinen Fall. Ja. Wir sehen gleichzeitig, dass aber die soziale Ungleichheit in Deutschland massiv zugenommen hat seit Mitte der 90er Jahre. Na, also wenn ich mir mal anschaue, der Anteil der unteren 50% am Volkseinkommen war 1995 25,9%. Heute sind es nur noch 13,5%. Der Anteil der oberen 10% am Volkseinkommen war 1995 31,7%, heute sind es 42,4%. Und der Anteil der oberen 1% stieg im gleichen Zeitraum von 8,2% auf 14,1%. Das heißt, die Top 1% haben heute mehr Anteil am Volkseinkommen als die unteren 50%. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Also wir können letztlich eben nicht jedes Mal, wenn Wirtschaftskrise ausbricht, Steuerpolitik machen, die dazu führt, dass die oberen 1% gewinnen und der Rest der Gesellschaft verliert. Ja, also das halte ich für ein großes Problem. Von daher wäre ich auch stark für zeitlich befristete Maßnahmen.
Danke. Für die SPD, Kollege Malvi.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, Professor Dr. Eichfelder, Sie können gleich weitersprechen. Ich kann Ihren zuvor genannten Thesen nur zustimmen. Das nimmt mir eine Frage weg. Aber eine Frage habe ich noch für Sie. Abschließend das Thema der Gegenfinanzierung. Der Antrag der Union sieht ja weitreichende Maßnahmen zur Steuerentlastung für Unternehmen vor. Diese Maßnahmen würden sicherlich erhebliche finanzielle Belastungen für die öffentlichen Haushalte darstellen. Sehen Sie im Antrag seriöse Möglichkeiten zur Gegenfinanzierung oder welche Möglichkeiten sehen Sie überhaupt zur Gegenfinanzierung dieser Ausfälle?
Bitte, Herr Professor Eichfelder.
Ja, also ich denke, ein Problem, was ich schon in dem Unionsantrag insofern sehe, ist, dass er halt sehr einseitig ist. Also wir senken eben Steuern für Unternehmen, wir begünstigen Unternehmen, der Rest der Gesellschaft bekommt im Grunde relativ wenig. Und es ist klar, das privilegiert eben ganz eindeutig bestimmte Bevölkerungsschichten, aber eben nicht die große Masse der Bevölkerung. Insofern, aus meiner Sicht, sollten sich Gegenfinanzierungsmaßnahmen darauf konzentrieren, steuerliche Privilegien zu beseitigen, die zu einer Verzerrung von Investitionen führen und damit zu einer Fehlallokation von Kapital, ja, und gleichzeitig auch tendenziell diese Top 1% oder eben die Einkommensstärkeren, die Vermögenderen privilegieren. Ja. Und hier bietet sich, ich hatte mal ein Gespräch mit einem Kollegen, der im Family Office gearbeitet hat, und da sind wir darauf gekommen, dass das deutsche Steuerrecht im Prinzip zwei Arten von Investitionen besonders stark privilegiert, und das sind Kryptowährungen und Bestandsimmobilien, wobei man da einfach nur die Immobilie kauft, ohne wirklich was reinzustecken. Ja, Bestandsimmobilien sind ja besonders risikoarm, Kryptowährungen nicht unbedingt, aber bei beiden werden Veräußerungsgewinne und Vermögenswertsteigerungen im Privatvermögen steuerlich überhaupt nicht erfasst und nicht besteuert. Ja? Und gerade diese Privilegierungen, die wir haben, die können im Bereich von Mietimmobilien zu negativen, effektiven Steuerbelastungen führen. Also wenn ich eine Mietimmobilie im Privatvermögen kaufe und eine hohe Fremdfinanzierung nehme und einen relativ hohen Kaufpreis im Verhältnis zur Miete habe, dann kriege ich faktisch eine negative, effektive Steuerbelastung. Das verzerrt Investitionen. Ja, und führt dann eben im Zweifelsfall dazu, dass wir weniger Realinvestitionen haben, weil die Deutschen ihr Geld alles in Immobilien stecken. Und das können wir auch empirisch beobachten. Zwei Drittel des deutschen Vermögens stecken in Immobilien. Die Immobilienpreise sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Ja, und das wird alles durch steuerliche Privilegierungen eben massiv befördert. Aber es bringt kein Wirtschaftswachstum. Ja, also nur dadurch, dass Immobilienpreise steigen und Bestandsimmobilien in Ballungszentren immer wertvoller werden, wächst die deutsche Wirtschaft nicht. Und das alleine schafft eben auch keine Arbeitsplätze. Ja, und ich kann auch nicht verstehen, dass man dann eben sowas wie Kryptowährungen gar nicht besteuert. Ja, also was macht das für einen Sinn, dass man sagt, also bei Kryptowährungen, wenn ich da Vermögenswertsteigerungen habe, dann zählt das als privates Veräußerungsgeschäft. Ich sehe das nicht als Finanzprodukt und besteuere es überhaupt nicht, während ich eine seriöse Anlageform wie Aktien dann mit 25% Abgeltungssteuer belaste. Ja, also das kann ich so nicht nachvollziehen. Insofern würde ich sagen, gerade in diesen Vermögenszuwächsen im Privatvermögen, da sehe ich eben wirklich einen guten Bereich, wo man Gegenfinanzierungsmaßnahmen eben auch machen kann. Und das würde zum einen die Verteilungsgerechtigkeit fördern, aber eben auch die Allokationseffizienz. Ja, also es würde sich im Grunde sogar positiv letztlich auf Wirtschaftswachstum auswirken, weil es eben das Kapital dahin steuern würde, wo es eigentlich sich eben auch niederschlagen soll. Ja. Ein schöner Punkt wäre vielleicht auch in Bezug zu Herrn Röder, dass es diese Sonderbetriebsvermögensproblematik dann auch weitgehend beseitigen würde. Denn das große Problem im Sonderbetriebsvermögen ist ja die Ungleichbehandlung zwischen Privatvermögen und Sonderbetriebsvermögen. Wenn wir diese Ungleichbehandlung nicht mehr haben, sondern alle Vermögenswertsteigerungen steuerlich belasten, dann kann es uns eigentlich auch relativ egal sein, ob wir das im Sonderbetriebsvermögen haben oder nicht. Denn das ist der entscheidende Faktor, sage ich auch in jeder Vorlesung meinen Studierenden. Ja, generell muss man halt sagen, was auch sicher ein Punkt ist, der im Gesetzentwurf steht und der gut ist, dass man eben Share-Deals und Unit-Deals eben konsequent auch in der Grundsteuer besteuern sollte. Ja, und hier empfehle ich eine konsequente Anwendung der wirtschaftlichen Betrachtungsweise. Also eben nicht nur der formale Übergang der Immobilie sollte das sein, was besteuert wird, sondern eben wirklich, ob sich das wirtschaftliche Eigentum ändert. Ja? Dann erbschaftssteuerlich würde ich ganz klar empfehlen, Immobilienvermögen mit mehr als 300 Wohneinheiten nicht steuerlich zu privilegieren, wie es derzeit der Fall ist. Ja? Es macht keinen Sinn, dass man sagt, bis 299 Wohneinheiten muss der Erbschaftssteuer zahlen und danach faktisch überhaupt nicht. Ja? Ich empfehle auch diese Abschaffung der erweiterten Kürzung der Gewerbesteuer, weil das ja faktisch zu einer Senkung des Steuersatzes für Immobiliengesellschaften von nur 15,8% führen. Auch da sehe ich eigentlich keine wirkliche Grundlage dafür. Und eben auch, ich empfehle eine Abschaffung oder zumindest eine grundlegende Reformierung von § 8b Absätze 2 und 3 Körperschaftssteuergesetz, weil faktisch kann ich dadurch im Immobilienbereich Objektgesellschaften, ja, mit, die ich zum Teil eben auch mit großem Gewinne weiterverkaufe, wo eine Immobilie drin steckt, dann mit einem Veräußerungsgewinnsteuersatz von nur 1,5% verkaufen. Entschuldigung.
Ja. Vielen Dank. Für die CDU-CSU, Kollege Günzler.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Man ist ja versucht, Herr Eichfelder, Ihnen zu antworten. Und ich bin ja ganz beruhigt, dass Sie zu Anfang gesagt haben, Steuerpolitik hat keine Auswirkung aufs Wachstum. Dann hätten Ihre negativen Effekte, ja, die Sie vorschlagen, wahrscheinlich auch keine Auswirkung, wenn die je umgesetzt werden würden. Ich will nur darauf hinweisen, neben den Studien, die Sie erwähnt haben, hat das IFO-Institut mal sehr deutlich herausgearbeitet, dass wettbewerbsfähige Steuern zu höheren Löhnen, mehr Beschäftigung und zu Wachstum führen und das auch in der Kombination von Steuersatzsenkung und Abschreibung. Und die Abschreibungen sind das bessere Mittel, ist gesagt worden, zu viel zur Ehrlichkeit. Aber ich würde gerne jetzt noch mal Herrn Professor Käser und Herrn Dr. Moser fragen. Vielleicht könnten Sie sich die Zeit aufteilen. Wir haben so einen Dissens, wenn es um die Entlastung von Unternehmen geht, zwischen, ich sag mal, Teilen der Ampel und uns. Die einen sagen, wir müssen mal zielgenau es machen. Das heißt, wir müssen genau vorschreiben, was investiert wird, weil wir die Sorge haben, dass wenn mehr Liquidität in den Unternehmen bleibt, das nicht richtig ausgegeben wird, wenn es denn überhaupt ausgegeben wird, wie Herr Trautwetter sagt. Sehen Sie die Gefahr auch? Nochmal zu diesen Lock-in-Effekten, dass da riesen Bankkonten aufgebaut werden und nicht investiert wird. Und wenn Sie noch kurz Zeit haben, obwohl das ein langes Thema ist, darüber haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Sehen Sie eigentlich, dass die Gewerbesteuer eine Zukunft hat?
Bitte, Herr Professor Käser.
Dann vielen Dank, dann fange ich mal an. Und Herr Moser, Sie hauen mich an, nach 2 Minuten, dann höre ich auf. Ich sehe den Lock-in-Effekt. Ich spreche jetzt nur für meine Firma, die Siemens AG, auf keinen Fall. Wir schütten jedes Jahr eine ordentliche Dividende aus. Wir haben überwiegend Streubesitz. Und das, was wir thesaurieren, investieren wir wieder. Wie vorhin schon ausgeführt, wir thesaurieren es nicht unbedingt in Deutschland, aber das liegt eben nicht daran, dass wir deutschlandfeindlich gesinnt wären, sondern weil wir hier nicht die Bedingungen für Investitionen vorfinden, wie wir sie anderswo vorfinden. Also insofern kann ich den Lock-in-Effekt, was das angeht, auf keinen Fall bestätigen. Was die Gewerbesteuer angeht, die Gewerbesteuer, das macht keinen Spaß mehr, darüber zu reden. Das hat was Don Quixoterisches. Die Gewerbesteuer ist mit Sicherheit ein Pferdefuß, wo sich alle Experten einig sind. Die Reformkommission hat es ausgeführt. Man hört es eigentlich permanent. Das ist ein Relikt. Es ist eine durch ertragsunabhängige Elemente bestimmte Steuer, die gerade in Krisenzeiten massiv krisenverschärfend wirken kann. Man hat auch nicht den Eindruck, dass es wirklich ein Instrument ist, was die gewerblichen, die kommunalen Finanzen stabilisiert. Da gibt es mit Sicherheit deutlich bessere, auch international einfacher vermittelbare Ansätze. Deswegen aus meiner Sicht wäre das ein massiver Schritt nach vorne, kommunale Finanzen vernünftig zu stabilisieren auf einer administrativ einfachen Grundlage und damit auch den steuerpflichtigen Belastung von den Schultern zu nehmen. Und damit leite ich über an Sie.
Bitte, Herr Dr. Moser.
Vielen Dank. Ich bin jetzt kein Unternehmensvertreter, deswegen kann ich nicht sagen, wie wir das handhaben würden mit dem Lock-in-Effekt. Aber rein ökonomisch macht es ja keinen Sinn. Investoren geben den Unternehmen ja Kapital zur Verfügung, dass es investiert wird und eben auch entsprechende Rückflüsse eben aus dieser Investition erwarten. Deswegen ein großes Sparschwein. Aktiengesellschaft auf Dauer kann ich mir nicht vorstellen. Das wird jedem ökonomischen Kalkül zuwiderlaufen. Auch darf die Gewinnrücklage nicht mit vorhandener Liquidität verwechselt werden. Das ist, glaube ich, ein Thema, das man hier im Blick haben muss. Kurz zur Gewerbesteuer. Ich habe nicht die Hoffnung, dass die Gewerbesteuer als solches aufgegeben wird. Da sollte man sich dann eher darauf konzentrieren, die Gewerbesteuer attraktiver zu gestalten, hier eine einheitliche Bemessungsgrundlage zur Einkommensteuer und Körperschaftssteuer hinzubekommen. Das heißt, den Katalog der Hinzurechnungen und Kürzungen mal kritisch durchgehen. Und auch sollte man sich Gedanken darüber machen, ob die Gewerbesteuer als reine Betriebssteuer wieder als Betriebsausgabe abzugsfähig sein sollte. Das wäre meines Erachtens systemimmanent. Und einen Punkt noch zu Herrn Marwi, zur Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags. Ich kann Ihnen gerne unsere Stellungnahme gegenüber dem Bundesverfassungsgericht dazu kommen lassen.
Dann nehme ich doch ganz kurz noch die letzten 40 Sekunden, weil die besten Sachen fallen einem am Ende ein. Tatsächlich werden börsennotierte Gesellschaften, wie ja auch nach bestimmten Kennzahlen vom Markt betrachtet, eines Return on Capital Employed. Höheres Capital Employed, also mehr Gewinnrücklagen, gleich schlechter Return. Ist klar, wenn ich an der Gleichung ein Element verändere, dann hat das eine Auswirkung auf das Ergebnis. Also allein deshalb ist es bei uns nicht so, dass wir Geld ansammeln, um es in der Schublade aufzuheben, damit wir meine Thesaurierungsbegünstigung mitnehmen zu können. Das lohnt sich nicht und wird vom Kapitalmarkt abgestraft.
Vielen Dank. Somit wären wir am Ende der Anhörung. Ich bedanke mich bei der Dame und den Herren Sachverständigen, bei den Kolleginnen und Kollegen, beim BMF und alle, die mit anwesend waren. Ich wünsche weiterhin eine gute Zeit. Die Sitzung ist geschlossen.